Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Medienlos. Hier ist Voll auf Schnack. Wie immer mit Marc Domagala und Markus Kuslitzki. Willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit der ersten Ausgabe von Wir sind voll auf Schnack. Und heute nicht allein. Bei mir ist Marc, der mich heute im Gespräch etwas begleitet wird. Hallo Marc.
Hallöchen.
Heute geht es um ein Thema, was viele betrifft, was sie aber wahrscheinlich noch gar nicht so spüren. Heute geht es um Politikverdrossenheit, Politikverdruss und um Unzufriedenheit, die viele Leute haben, aber die, wie ich gemerkt habe, viele gar nicht einteilen können. Und ich sag mal so am Anfang, vielleicht steigen wir einfach mal bei mir ein. Ich würde sagen, Politik verdrossen bin ich persönlich jetzt nicht. Ich würde sagen, ich bin Politiker verdrossen, weil ich viele Sachen, die draußen passieren, nicht mehr verstehe oder nicht weiß, warum die Politiker es tun und es nicht gut erklären. Und das ist eigentlich mein Grundproblem. Und das werden wir heute in den nächsten, denke ich mal, vielleicht 40 Minuten netto mal angehen mit einigen Fragen. Gebe ich gleich mal weiter, Marc. Wie ist es bei dir? Bist du überhaupt Politik interessiert oder ist Politikverdrossenheit ein Thema? Ist das ein großes Thema für dich?
Also ich bin politisch schon interessiert, nicht engagiert oder so in dem Sinne, aber Politikverdrossenheit eigentlich auch nicht. So wie du sagtest, eigentlich eher so, dass die Politiker die Sachen nicht richtig erklären oder dass man halt häufig den Eindruck bekommt, dass sie nicht im Sinne der Bürger häufig handeln. Oder also Sachen, die dann unverständlich sind, Sachen, die, wo man sich quasi an den Kopf fässt oder so, wo man sich fragt, warum wird das so?
Wo man sich die Logik nicht erklären kann, die dahinter
genau.
steht. Das ist auch, ich glaube, großer Aufklärungsbedarf. Ich glaube, es würde den Leuten leichter fallen, wenn sie wüssten, worauf die Politiker hinaus wollen, dann könnte man sich mehr darunter vorstellen. Man kann ja einfach mal, ich habe mal probiert, zu gucken, zu recherchieren. Politik oder Staatsverdrossenheit gilt als generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System und den demokratischen Institutionen andererseits. So sagt Wikipedia das. Jetzt kann man sagen, man kann mit
sichere einem, Quelle.
Sichere Quelle, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann wird er jetzt redaktioniert. Ich finde, mittlerweile kann man es nehmen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja sinnig klingt. Das ist ja durchaus zu nehmen. Aber dann fragt man sich, warum so viele Leute, also wenn man sich so in der Umgebung umhört, ich kenne jetzt, wir haben uns auch kurz vorher in einer Vorbesprechung unterhalten, ich kenne sehr viele Leute, die durchaus bestätigen würden und sagen würden, ja, ich bin mit dem derzeitigen politischen System nicht zufrieden, ich bin mit den Politikern nicht zufrieden, ich bin mit den Parteien nicht zufrieden. Und wenn man sich auf der Straße umhört, wenn man, so wie ich, jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann hört man das auch relativ oft, dass die Leute unzufrieden sind. Aber sie können es nicht kanalisieren. Also ich höre ganz oft Allgemeines.
Ne? Ich glaube, es ist halt auch häufig so, uns Deutschen wird ja dann auch häufig nachgesagt, dass wir sowieso gerne über dies und jenes und alles Mögliche meckern. Also so zufrieden wie, glaube ich, die skandinavischen Länder, wie es immer heißt, die sehr viel gelassener an Sachen rangehen, sind wir Deutschen denn da doch nicht.
Ja.
Bei manchen sind es halt die preußischen Tugenden. Und also diese Gelassenheit und das fehlt uns und es wird halt viel genörgelt, gemeckert, aber es wird
ist bei vielen. Ist das vielleicht sehr deutsch? Ist ein Nörgeln sehr deutsch? Ist vielleicht einfach von der Mentalität Nörgeln nicht so deren Thema wie unseres?
Ja.
Latente Unzufriedenheit als quasi Mentalität der Deutschen?
Nörgeln finde ich halt in dem Fall dann blöd. Man kann kritisieren und genau. Nörgeln. Aber man sollte sich dann halt auch engagieren, um es etwas zu verbessern.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist der Punkt, genau, wo ich in diesem Thema immer wieder drauf gestoßen bin, wo ich gesessen habe und habe gesagt, Politik verdrossen kann man sein. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Man kann kritisch sein. Kritisch ist noch viel besser. Aber man muss natürlich seine Kritik irgendwann definieren. Man muss natürlich irgendwann sagen, okay, mir gefällt es nicht, weil.
Ja, wobei und da muss man verdrossen bedeutet ja dann eigentlich schon, dass das ja schon dann die nächste Stufe von Kritik. Also die erste Stufe ist, wenn man Kritik übt und verdrossen ist man dann, wenn man halt Kritik geübt hat und der Meinung ist, es bringt eh nichts.
Genau. Und was natürlich, gut, okay, jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir heute mit sozialen Medien, wir können ja Kritik üben ohne Ende. Wir können auch Leute finden, die uns zuhören. Wir können sogar so weit das kanalisieren. Wir können Kritik üben an dem Punkt, wo wir gehört werden. Also wo uns gar keine Gegenstimmen mehr empfangen. Wenn ich in die richtigen Facebook-Gruppen gehe und meine Kritik äußere, dann kriege ich nur Zustimmung. Das ist natürlich auch nicht sinnig. Das ist auch gar nicht, das ist auch nicht das politische System. Aber wir können ja mal ganz kurz einteilen, die Politikverdrossenen, da gibt es mittlerweile Erhebungen drüber. Da wurde von gewissen wissenschaftlichen Instituten so versucht einzuteilen, was gibt es überhaupt für Verdrossene? Wie kommt das? Da unterteilt man. Und zwar, es gibt die wenig Engagierten mit hoher politischer Unzufriedenheit, die sogenannten Resignierten.
Ja.
Es gibt die wenig Engagierten mit hoher politischer Zufriedenheit, apathisch Zufriedene. Es gibt die
Engagierten. Wobei, ob das besser ist, ist auch die Frage.
Ich glaube, es ist nur eine grobe Einteilung. Ich glaube, da wurde gar nicht über gut oder schlecht dran gedacht. Man hat nur probiert, so Grundgruppen festzulegen, was ja für eine Untersuchung immer sinnig ist. Engagierte mit hoher politischer Unzufriedenheit und eher unkonventioneller Partizipation, sogenannte Revolutionäre, und die loyalen und systemkonform Engagierten mit geringer politischer Zufriedenheit, sogenannte Funktionäre. Die gibt es alle. Das ist ganz klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Interessant finde ich den ersten Punkt, die wenig engagiert mit hoher politischer Unzufriedenheit resignierte. Da sehe ich sofort Gruppen, die über die Straßen laufen, ständig Lügenpresse rufen und weil mir fällt auf, die sind zwar unglaublich engagiert, aber eigentlich nicht politisch engagiert. Die sind unglaublich aktiv, aber eigentlich nicht politisch. Das ist reiner Protest, das ist reine Anti-Haltung. Die hat eigentlich mit Verdrossenheit im Sinne gar nichts zu tun, weil die haben nur eins, die haben immer so plakative Grundziele. Lügenpresse, Merkel muss weg. Ja, aber was kommt danach? Also mir fehlt immer so ein Stück das danach. Also mir fehlt immer Politik verdrossen, darf man sein. Aber wie du sagst, dann muss man Kritik üben, dann muss man sagen, was stimmt nicht. Und dann muss man auch in die Diskussion gehen und sagen können, es wäre besser, wenn.
Gut, ja, richtig. Aber bei manchen fehlt dazu der Horizont. Nein, das ist ja jetzt nicht nur lächerlich gemeint, sondern
nein, du hast recht.
Da muss ich ja auch selber sagen, ich würde mich jetzt nicht so sehen, dass ich jetzt megamäßig in die Politik einsteigen würde.
Nein.
Ne? Also, und dann ist es natürlich auch das Engagement, was man da reinsetzen will. Wie wichtig ist es mir dann noch?
Die Frage ist, sollte jetzt jeder Politikverdrossene in die Politik einsteigen? Ich sage gleich mal, ich beantworte es. Nein, genau. Ich beantworte es direkt und sage nein, um Gottes Willen nicht einsteigen in die Politik, aber sich einfach über seine politischen Entscheidungen Gedanken machen. Und selbst bei dem Kreuz, was er standardmäßig setzt, das mal in Frage zu stellen.
Würde ich sofort sagen. Also erstmal schon mal die erste Regel: zur Wahl hingehen.
Zur Wahl hingehen und aber trotzdem sein Kreuz, auch wenn es ein standardmäßig gesetztes Kreuz ist, was ich immer wieder setze bei Partei XY, warum nicht mal dieses Kreuz in Frage stellen? Warum sagen, ist das überhaupt noch die richtige Entscheidung? Bin ich vielleicht ein Wähler einer ganz anderen Partei geworden? Habe ich meine Meinung verändert? Also ich kann für mich mit jetzt 45 Jahren sagen, meine politische Meinung, die hat sich im Laufe von 27 Wählerjahren komplett verändert. Die ist heute nicht mehr auf dem gleichen Stand und nicht mehr mit den gleichen Motiven behaftet, wie es vor dieser Zeit war. Also da hat sich eine Menge verändert und ich würde sagen, da beginnt der erste Punkt. Politikverdrossenheit zu bekämpfen heißt, die eigene Entscheidung einfach mal in Frage stellen und einfach sich fragen, mache ich immer noch das Kreuz an der richtigen Stelle?
Aber insofern ist es ja dann halt auch schon, wenn man bedenkt wenn man an Politiker an sich denkt, es ist ja schon immer ein Erdbeben, wenn ein Politiker von einer Partei in eine andere wechselt. Genauso Politiker durchleben das Gleiche ja wie du, so wie du gesagt hast. Man kann sich ja verändern, aber wenn ein Politiker eine große Partei verlässt und in eine andere geht, das ist ja immer ein Erdbeben.
Ja, hat es gegeben in der Geschichte, ist aber einigen schadlos verlaufen und einigen weniger. Ich sag mal, Otto Schily ist von den Grünen zur SPD gewechselt, verhältnismäßig schadlos, mit ein bisschen Diskussion aus den eigenen
Reihen. Finanziell weich gefallen, ja.
Ja, auch das mache ich gar nicht. Ich glaube, im Verhältnis zu großen Wirtschaftsleuten verdienen Politiker gar nicht so viel, auch wenn es die Stammtische gerne anders erzählen. Natürlich geht es ihnen gut, aber ich glaube, im Zug von Verantwortung und Arbeitszeit, was sie auch haben, sollte man sie nicht bemitleiden. Da kriegen sie gutes Geld für. Aber so leicht ist der Tag auch nicht. Am Ende des Tages haben die auch einen Tag, der sie fordert.
Nein, so ein Tagesablauf wie Frau Merkel oder so zu leisten hat.
Möchte ich auch nicht tauschen.
Möchte ich nicht tauschen, nein. Nee,
genau.
Jederzeit und teilweise, wenn du dann die Fernsehberichte noch siehst, dass sie bis 2 Uhr nachts irgendwo verhandelt haben, dann sollen sie noch frisch geschminkt oder ganz frisch vor die Kameras treten und noch haarklein das ganze
Ergebnis präsentieren. Sei mal dahingestellt, wie sinnvoll Schminken bei Frau Merkel ist. Aber jetzt noch, wir können... Du hast aber recht, das ist, was die Leute nicht sehen. Wir schalten manchmal feiertags den Fernseher ein oder an einem Sonntag und dann haben die bei irgendwelchen Landtagswahlen da in irgendwelchen Büros gesessen und haben dann noch irgendwelche Veranstaltungen durchgezogen oder haben irgendwelche Koalitionsvorwürfe erarbeitet oder was auch immer. Also beidseitig stimmt, nicht bemitleiden, natürlich nicht. Die Politiker haben jeden Verdruss, den man gegen sie hat, sich selber erarbeitet. Jetzt kommen wir gerade so ein bisschen vom Thema fast ab, aber ist trotzdem gut. Nein, man muss immer sehen, man muss anerkennen, die haben ihren Arbeitstag, den machen sie, die kriegen dafür gutes Geld. Und auch hier gilt immer die Logik, jeder kann theoretisch dahin kommen. Ja. Jeder, der sich aufregt, kann gerne in eine Partei eintreten, kann sich diesen wirklich, aus meiner Erfahrung, diesen Straßenkampf leisten, weil den musste man mal gehen, auch Angela Merkel, man will es immer nicht wahrhaben, die ist nicht als Bundeskanzlerin geboren, auch die hat sich in Stralsund in ihren Ortsverbänden mit Fischern Schnapskämpfe liefern müssen, um Stimmen zu ersaufen, das hat auch sie gemacht. Und also jeder kann sich diesen Punkt geben in der Partei, die er unterstützen möchte. Von mir aus auch in der AfD. Wem es gefällt, wer damit leben kann, soll es auch dort.
Nur so, wie viel muss ich von meiner eigenen Meinung manchmal da aufgeben, um in der Partei nach oben zu kommen, um sozusagen da mitzuschwimmen und dann halt auch Fishing for Compliments. Und
genau.
Das ist immer meine Schwierigkeit. Und meine Schwierigkeit auch, oder mein Problem, was ich häufig habe, ist, wenn ich mir Wahlen angucke, es gibt Wahlprogramme, Wahlkampfveranstaltungen, die Partei sagt das, die Partei sagt das und im Vorfeld wird schon gesagt, nee, mit denen gehen wir auf gar keinen Fall zusammen. Nachher kommt dann raus, dann müssen wir doch in Verhandlungen treten. Der einzelne Politiker hat sich schon mal erstmal in seiner eigenen Partei versucht, irgendwie durchzusetzen, dass das Parteiprogramm da und da hinlaufen soll. In dem Parteiprogramm sind also Sachen drin, die sie vielleicht gar nicht so haben will. In dem eigenen Parteiprogramm.
Selbstverständlich.
Dass sie dann nur halt dann mitträgt, weil sie die Parteivorsitzende ist und die Kanzlerkandidatin.
Weil sie gewisse Interessengruppen einsammeln muss. Sie muss Lobbyverbände einsammeln.
Sie muss sich in ihrer eigenen Partei schon mal auf ein Parteiprogramm einigen und Abstriche machen, wo Sachen drin sind, die ihr gar nicht so zusagen.
Ja.
Jetzt kommt der nächste Schritt. Sie wird gewählt und setzt sich mit der SPD in dem Fall zusammen, GroKo, ne? Und muss mit denen in Verhandlung treten und muss aus ihrem Parteiprogramm, wo sie so auch schon nur einen Teil davon eigentlich innerlich wirklich trägt, noch verhandeln und da auch wieder Abstriche machen, damit es mit der SPD zusammenpasst.
Ja.
Und wenn jetzt noch eine dritte Partei zusammenkommen müsste, naja, dann weiß ich manchmal nicht, wie glaubwürdig es bei manchen wirklich noch ist, was sie dort vertreten denn.
Ich habe letztens zu Hause, und da kommen wir auf ein schönes Thema, nämlich auf das Thema GroKo. Und ich glaube, das Thema GroKo und die Große Koalition, die haben wir ja nicht seit gestern und nicht seit der letzten Wahl.
Hat lange gedauert, bis sie zustande gekommen ist.
Ja, das ist ein Thema. Und da hat man schon gemerkt, dass, wie du sagst, die Konvergenz der Themen eben so schwach verdrahtet ist, dass man eben nicht so schnell auf einen Nenner kam. Man kam eben gar nicht so schnell dahin. Man hatte eine erste Verhandlung, dann ist da Lindner ausgebrochen und so weiter. Über den Stil kann man geteilter Meinung sein, aber vielleicht hat Christian Lindner, auch sehr öffentlichkeitswirksam, ich will das gar nicht gutheißen, eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, okay, an dem Punkt kommen wir auf keinen Nenner, der meiner Partei noch hilft. Vielleicht war es konsequenter auszusteigen, vielleicht, wir saßen
vielleicht auch dabei, ehrlicher.
Vielleicht auch ehrlicher als dieses Konstrukt. Wie ehrlich ist es jetzt? In der GroKo haben wir jetzt folgende Natur. Bei jeder Gelegenheit dreht sich die SPD zur CDU und sagt, ja, wir würden ja gerne, aber die CDU, also die SPD tut jetzt etwas, weil sie immer mehr verliert, und das sieht man ja an den Ergebnissen, man sieht es die SPD ist eigentlich der große Prozenteverlierer der letzten Zeit. Ich glaube, und ich habe es letztens zu Hause mit Sabrina, also mit meiner Frau besprochen, ich habe ihr etwas gesagt, was meine Vorstellung ist. Und meine Vorstellung war, ich habe es gesagt, Sabrina, kann es sein, dass du dass die Zustimmung zur SPD deshalb sinkt, weil die Leute etwas fühlen, was sie aber nicht definieren können. Und meine Definition dazu war, die SPD dreht sich bei jeder Gelegenheit zur CDU und sagt, die sind schuld, wir würden gerne, aber wir können ja nicht, weil wir sind ja mit der CDU in der Koalition und so weiter. Sag ich, aber die Leute spüren doch, dass diese Partei mit am Tisch saß und diesen Koalitionsvertrag mit unterschrieben und entworfen hat. Also alles, was da jetzt an Zielen ist, haben sie doch gemeinsam entwickelt. Und jetzt drehen sie sich zu ihrem eigenen Partner und sagen, wir können nicht, weil die da sind. Wie glaubwürdig kann sowas sein? Wie nimmt man das einer Bundespartei ab, einer ehemaligen Volkspartei, die sich heute gar nicht mehr so nennen darf, weil sie diese Prozentzustimmung gar nicht mehr hat? Also die Leute spüren doch, dass da etwas Falsches passiert.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn es dann in solchen Bereichen ist, auch auf Landesebene, dass wenn die eine Partei selbst nicht in der Regierung dabei ist, hier in Berlin im Senat oder so, sitzen sie ja häufig trotzdem wenigstens in den Aufsichtsräten.
Oder in den Ausschüssen.
In den Ausschüssen.
Ja, ja.
Und gehen den Weg dann trotzdem mit.
Ja, wir haben
seit. Wo sie eigentlich eine Möglichkeit hätten, dagegen anzukämpfen, wo sie dann später aber sagen, so wie du sagst, ja, das waren wir aber nicht. Ne?
Ja, genau. Und das ist halt schwierig und die Leute spüren, dass daran etwas falsch ist. Sie können es vielleicht nicht definieren, aber sie spüren, das kann nicht richtig sein. Und die CDU verliert Stimmen, alle großen Parteien verlieren Stimmen und dieser Run auf die extremen Parteien ist in dem Fall auch gefährlich und ich wundere mich, warum, also wenn jetzt jemand da sitzt und ist Stamm-SPD-Wähler und er sieht, seine Partei, die er immer wählt, die verliert immer mehr an Prozenten, immer mehr, rutscht immer mehr zusammen und die extremen Parteien bekommen aber immer mehr Zulauf. Das ist für den auch ein Verdrusspunkt.
Ja.
Und da fragt er sich auch, warum er sein Kreuz immer noch bei der eigenen Partei machen muss. Also mir passiert auch zu wenig Werbung bei den eigenen Mitgliedern. Warum ist ein Kevin Kühnert heute so still? Er hat die GroKo bekämpft zu der Zeit.
Hm.
Warum springt dieser Mensch nicht im Dreieck?
Es gibt halt auch zu viele Negativbeispiele, weshalb die Leute sich auch im kleinen Bereich hier politverdrossen oder politikverdrossen sind. Hm. Wenn sie dann halt lesen, dass sich irgendwelche Abgeordnete irgendwelche Büros leisten, dafür Unterstützung kriegen. Und wenn man dann nachguckt, wo diese Büros sind, dann ist das eigentlich kein Büro, dann ist das irgendwo eine Lagerhalle hinten, so ein Raum dafür. Der Raum ist dann eventuell sogar noch beim Ehepartner und dafür kriegen sie dann 1.000 Euro im Monat noch Unterstützung.
Und gut, das wäre jetzt ein Missbrauch dieser Unterstützung. Die wäre verfolgungswürdig.
Naja, so richtig ja? Missbrauch ist es ja auch nicht.
Ja, der hat ein gutes Recht, sich ein Büro anzumieten. Ne?
Genau, aber viele nutzen das halt aus und sagen, okay, ich muss ein Büro. Und die minimale Anforderung ist, kontrolliert sowieso kaum einer nach. Und wenn sowas auffliegt, dann können sie da auch nichts machen, weil das Büro ist da, auch wenn es nicht richtig genutzt wird. Aber ich kriege dafür sozusagen noch zusätzlich das Geld.
Ja, aber ich glaube, dass das bei den Gehältern, die den Normalpolitikern die zahlt, sind 800 oder 1.000 Euro. Und auch die Kosten für eine Bürokraft und so weiter. Also das ist so ein, nimm's mir nicht übel, aber das ist so ein Minimalsbeschiss, der sich auch nicht rechnet. Der kommt aber, ich will einen Punkt ansetzen.
Aber schlecht bei den Wählern an.
Genau, das ist der Punkt.
Bei dem kleinen Mann, der sich denkt, naja, Mensch, ich muss zusehen, wie ich meine Wohnung überhaupt bezahlen kann.
Genau,
die Mieten steigen, was auch bezahlbare Mieten.
Ja.
Und der lässt sich da noch auf seine Kosten einen Raum bezahlen, den er so nicht nutzt, wirklich. Aber da kann auch nicht gegen vorgegangen werden dann.
Und da wären wir beim nächsten Punkt der Politikverdrossenheit. Also wir haben gesagt, okay, die Leute wissen nicht mehr, warum sie vielleicht ihre eigenen Parteien oder überhaupt wählen sollen. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Jedes Mal, wenn in den Medien so etwas aufkommt, wie der Fall, den du, also Missbrauch von irgendwelchen Zuschüssen. Ich glaube nicht, dass das eine Masse ist, aber selbst wenn es einmal passiert, dann ist das heute durch die mediale Welt so, es wird so breit getreten und das erzeugt dann immer so ein Bild wie, das machen sie ja alle. So, das ist oft so ein Stammtischmeinung, na, das machen die alle. Und dann wird so abgewunken und dann wird so eine Allgemeinmeinung erstellt. Ich gebe dir recht. Und da ist das nächste Problem der Politikverdrossenheit, die Verantwortung gegenüber den Bürgern, gegenüber dem Wähler, zu sagen, wir müssen das tun, weil, hatten wir vorhin dieses Thema, ne, dieses Erklären von Zielen. Warum müssen Sachen gemacht werden? Das muss erklärt werden und gut erklärt werden. Und so erklärt werden, dass es auch Menschen auf der Straße theoretisch verstehen. Das ist auch so ein Punkt, genau wie Wirtschaftsleute haben sich Politiker hinter so einem Politikerdeutsch mittlerweile verbarrikadiert und Frau Merkel redet immer von irgendwelchen freimachen von irgendwelchen Milliarden, die sie dann an die Wähler oder an Deutschland verteilen möchte und so weiter. Das sind immer Riesenbeträge, die unglaublich brachial wirken. Aber sobald das nicht bei dem Wähler ankommt, sobald er auf seinen Lohnzettel guckt und da stehen 5 Euro mehr als letzten Monat, dann nützen eben die Milliardenbeträge überhaupt nichts.
Richtig, ja.
Also ist mal die Frage, ob man immer so umverteilt, ob das immer einen großen. Also jedenfalls, die Ziele, die sind immer sehr am Thema vorbei. Und ich glaube auch, die Politikverdrossenheit, die kommt auch noch aus einem anderen, ganz anderen Punkt. Wir hatten in letzter Zeit so Schlagzeilen, die habe ich mal notiert. Zum Beispiel stand im Spiegel in letzter Zeit CSU, ein Desaster mit Ansage, SPD nur noch viertstärkste Partei. Das sind jetzt nur kleine Schlagzeilen, aber die zeigen so, wohin sich die Politik bewegt. Also große Banken der Politik, die brechen einfach mal zusammen. CSU ohne absolute Mehrheit in Bayern bis vor kurzer Zeit undenkbar. Aber die haben natürlich auch ein Königsdasein in Bayern gelebt und kriegen jetzt Quittungen. SPD hat sich immer als Arbeiterpartei verstanden, tut aber für den Arbeiter. Wenn man jetzt mal in die letzten Jahre guckt, wenn man sich die letzten Regierungsbeteiligungen anguckt, was ist da beim Arbeiter angekommen?
Also für den Arbeiter machen die Parteinamen keinen Unterschied. Es kommt bei dem Arbeiter nicht darauf an, ob das nur SPD heißt oder CDU. Der Arbeiter sieht, das sind Politiker. Einer wie jeder andere auch.
Genau.
Die haben zwar unterschiedliche Programme, unterschiedliche Richtungen so ein bisschen, aber letztendlich ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass die CDU nur die Partei der großen Firmen ist, die SPD die Partei nur des armen Kohlebergbauern ist, dass die Grünen nur noch die Ökostricker sind. Und
die Zeiten sind vorbei.
Aber da ist bei den Grünen sind Wirtschaftsinteressen dabei, bei der SPD sind Wirtschaftsinteressen genauso dabei wie bei der CDU.
Genau. Jetzt kommen wir mal auf den Punkt, und deswegen, da hast du gerade einen guten Ansatz. Wir haben jetzt Linke und AfD ausgelassen, die sind nur auch noch da, aber kommen wir mal auf einen Ansatz, der sich genau in dieses Thema passt. Momentan entsteht ein Trend, wer sehr gut dasteht, alle die großen Volksparteien in Anführungsstrichen verlieren, wer zurzeit aber sehr gut dasteht, sind die Grünen. Die Grünen stehen gut da. Sind die Grünen jetzt eine Ausweichpartei? Würde ich sagen, nein. Die Grünen haben eins vielleicht ein bisschen richtig gemacht, was die anderen idealerweise nicht richtig gemacht haben. Ich finde, das große Problem ist, man kann doch heute gar nicht mehr sagen, wofür steht denn CDU, wofür steht denn SPD? Wo sind denn da die sozusagen die Deltas, die sie unterscheiden? Beide kloppen sich um eine ominöse politische Mitte. Das wollen beide sein. Sie haben so einen Begriff entworfen, politische Mitte. Beide kloppen sich um dieses komische Areal und da draußen stehen alle anderen und greifen ab, was nicht mehr in dieses Areal möchte. Und die Wähler, die wissen auch nicht mehr, warum sie zwischen CDU und SPD unterscheiden sollen.
Ja,
aber wer Fußball spielen will, geht doch nicht in einen Handballverein. Also die Leute wissen gar nicht, warum sie auf der einen Seite, kurz um den Gedanken zu Ende zu finden, ich glaube, die Grünen haben deshalb in letzter Zeit so viel Plus gemacht, weil sie sich entwickelt haben. Ich meine, wie du sagst, sie sind nicht mehr die Strick- und Umweltpartei, die mit Grünen, mit der Anti-Atomkraft-Sonne durch die Gegend rennen. Die sind erwachsen geworden als Partei. Sie mussten erwachsen werden. Ich meine, nicht letztendlich ein grüner Joschka Fischer musste sein gesamtes Meinungsbild ändern. Die Grünen an sich als Partei mussten nicht komplett durchentwickeln. Was sie aber gut gemacht haben, von ihrem Grundprogramm sind sie eine der Parteien, die am wenigsten abweichen. Die Leute, die Grünen wählen, wissen, warum sie die Grünen wählen.
Naja, es geht ja auch um Politikverdrossenheit. Es ist ja auch so, dass die Leute nicht unbedingt die Politik wählen, sondern ja auch immer den Menschen mit.
Die Person, natürlich.
Genau. Und da gibt es natürlich dann die Parteien, wenn wir mal von SPD und CDU absehen, die immer dann auch punkten, wenn sie jemanden haben als Sprecher oder als Politiker, der bei den Menschen wirklich richtig gut ankommt. Mhm. Bei den Linken, so ein Gregor Gysi, wenn der redet, haben die Leute eine Menge Spaß. Er hat auch einen Humor. Deswegen wurde die Linke auch häufig gewählt, weil Gregor Gysi davor stand. Mhm. Bei den Grünen wie heißt er nochmal, der türkischstämmige?
Cem Özdemir,
genau. da werden jetzt Grüne gewählt, weil er als mit seinem Hintergrund auch mal ein paar Sachen sagen darf, die andere eventuell gar nicht sagen dürfen.
Okay, ich finde, weil gut, der Cem Özdemir ist ja nicht mehr aktiv, die Parteispitze hat sich ja ein bisschen verändert, aber du hast schon recht, man wählt eine Politik oder man wählt nicht nur die Partei und das Parteibuch und die Parteiziele, man wählt natürlich auch repräsentativ eine Person, die dahinter steht, die für diese Ziele steht. Und
ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Cem Özdemir, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt normalerweise CDU- oder SPD-Wähler, aber das beides gefällt mir nicht, die sind mir beide zu wischiwaschi, AfD will ich auch nicht, davon will ich mich distanzieren, meinetwegen, dann wäre es halt die Möglichkeit, die Grünen sind im Prinzip ja jetzt auch eine Volkspartei.
Genau, ja, durch ihre Größe schon.
Die sind genauso wie CDU und SPD mitten in der Mitte der Mehrheit drin. Und wenn dennoch da so jemand ist, der auch mal so ein bisschen sich traut, was zu sagen.
Heißt ja, der neue Partei, die Parteispitze, das ist ja der Robert Habeck, glaube ich, heißt der Robert. Also der Habeck, sehr guter Mann, finde ich.
Hat sich bei mir noch nicht so
Hat sich noch nicht so eingebrannt. Okay, guter Mann, finde ich. Und Habeck ist aber auch nicht so ein Es ist immer so, oft haben die Leute Erfolg, die eigentlich gar nicht so zu ihrer Partei passen wollen. Robert Habeck ist ein Typ, der auch mal sagt, ja, ich kaufe auch mal eine Plastiktüte. Ja, also ein Typ, der eine Menschlichkeit zeigt. Ne? Und letztendlich, wollen wir doch mal ehrlich sein, viele Leute, Eichel als Finanzminister oder das waren doch keine Sozialdemokraten. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Die haben doch Wirtschaftsinteressen in hohem Maße gehabt. Die muss man haben, natürlich. Genauso, macht das gar nicht schlecht. Aber oft sind Leute erfolgreich, die gar nicht so dieses stringente Parteibild hatten. Und Gerhard Schröder kann man doch nicht ernsthaft als lupenreinen Sozialdemokraten bezeichnen, wenn man den Nachgang nach der politischen Karriere betrachtet. Das kann man doch nicht ernsthaft tun. Normalerweise ein Sozialdemokrat mit ein bisschen Eigenanspruch dürfte doch so eine politischen Ämter oder nach solchen politischen Ämtern nicht in solche beruflichen Laufbahnen gehen. Das hätte sich doch für einen SPD-Politiker früher, ich glaube nicht, dass das ein Helmut Schmidt, der wirklich dem Erfolg nicht abgeneigt war, dass der Gazprom angeführt hätte als einer der Chefs oder so. Da hätte der sich in den Hintern und in den Arm gebissen, bevor der das gemacht hätte.
Das ist undenkbar.
Undenkbar.
Also, undenkbar. Also, und bis zu Gerhard Schröder war es für mich eigentlich auch undenkbar, dass jemand so danach noch wirtschaftlich so aktiv sein muss, weil mal ganz ehrlich, ein Bundeskanzler und ein Bundespräsident haben nach der Ausübung ihres Amtes eigentlich ausgesorgt im Leben. Ne?
Ja.
Also die haben ja auch noch im Nachgang ihre Bezüge und
ich finde, die sollten ihren Einfluss insofern, also ihr Bild, was sie abgegeben haben, sofern es denn positiv war, wenn es negativ war, was ja auch passieren kann. Es kann ja mal sein, du bist der erfolgloseste Bundeskanzler aller Zeiten, dann verschwind mit deinen Ruhebezügen gefälligst in der Versenkung und halt die Klappe. Warst du aber wirklich jemand oder du hast gewisse Leute bewegt, dann nutzt doch bitte diesen Einfluss, um das zu machen, was du als Politiker geschworen hast, nämlich dieses Land voranzubringen.
Ja, für die Menschen, für die Bürger zu dienen.
Entweder da zu sein und vielleicht auch im Bereich der Politik Lobbyarbeit zu machen und. Das passiert so oder so. Ich habe eine Frage aufgeschrieben, die ich mir für unser Gespräch und die passt gerade rein. Und interessiert Politiker, wie sie außerhalb wahrgenommen werden?
Auf jeden Fall, weil sonst würden sie sich auch nicht so engagieren. Und ich glaube, ein Horst Seehofer ist jetzt auch auf Facebook oder sonst wo tätig. Also das
aber
ist sei mal dahingestellt, ob er wirklich twittert. Ja. Twittern tun andere in anderen Ländern mehr. Das ist wahrscheinlich wirklich selber, leider. Aber auf jeden Fall sind sie sich bewusst, dass sie ja auch nur dann sich ein positives Bild erarbeiten können.
Ja, also Horst Seehofer ist jetzt sicher das Beispiel, wie man es am besten nicht macht. Also das Selbstmarketing von Horst Seehofer ist jetzt fragwürdig.
Es muss auch glaubwürdig bleiben.
Genau. Also man muss auch so weit, also dass man die Kommunikationswege wählt, die modern sind, okay.
Vielleicht wäre es bei Edmund Stoiber besser gewesen, weil er hat ja auch immer sehr viele Lücken und sehr viele Äs in seinen Reden gehabt. Vielleicht wäre das mit Twittern flüssiger gewesen.
Das wäre flüssiger gewesen und ja, man hätte da auch mehr, also der hätte sich auch mehr Gedanken um sein, vielleicht wäre dann auch diese Transrapid-Rede nie rausgekommen. Aber andere Geschichte. Nein, aber ich glaube genau, und meine Frage zielte jetzt ein bisschen sogar wirklich auf Gerhard Schröder ab, der quasi eine aktive Bundeskanzlerkarriere und danach eine berufliche Laufbahn wählt, die in eine Richtung geht, die viele, nicht nur ich, fragwürdig finden. Andere reden das wieder klein. Ich finde es, und genau die Frage ist, hat er sich einmal einen Gedanken darüber gemacht, wie das ankommt? Oder hat er wirklich, ich sag mal, der hätte auch in einer Rechtsanwaltssozietät verschwinden können, als vierter Name auf der Sozietät, hätte dafür auch bestimmt ein ordentliches Salär bekommen, damit sein Name in dieser Sozietät, also er hätte sicher Geld verdient mit seiner aber diese öffentlichkeitswirksame Position einzunehmen, war das Geltungsbedürfnis? War das?
Also mal ganz ehrlich, jemand, der als Politiker sich bis da nach oben hin arbeitet, der muss, so wie man es im Entertainment-Bereich sagt, eigentlich eine Rampensau sein.
Ja.
Ohne das kommt man, also als schüchternes Mauerblümchen kommt man da nicht so weit, und man muss ein ausgeprägtes Ego haben.
Ja.
Das hat der Einwand unbestritten, glaube ich. Und ich glaube, das ist halt auch seine Haltung gewesen. So, dass ihr könnt mir alle nichts, also ich kann das doch machen.
Ja, also, das ist auch so ein Punkt, glaube ich, dass man sehr unterscheiden muss, und das ist auch, um wieder auf unser Hauptthema zu kommen, Politikverdrossenheit, ja. Man muss in dem Bereich, von dem du gerade sprichst, wenn man im obersten Bereich der Politik agiert, muss man ein Alpha-Tier sein. Als Beta kommt man nicht weiter. Als Beta ist man Staatssekretär, hält die Klappe, ist in der zweiten Reihe und macht seinen Job.
Ja, als Alpha-Tier, nicht mal selbst bis dahin musst du schon.
Ich glaube auch, da musst du schon
Ellbogen haben. Die Mauerblümchen, die sind auf Bezirksebene und sind da. Das sind diejenigen, die dann hier irgendwo an jeder Straßenecke stehen unter so einem Sonnenschirm und die Luftballons verteilen und das Gespräch suchen.
Auch wichtig. Aber
auch wichtig, ja. Aber das ist nicht die Rampensau, die gebraucht wird, um so eine Politikerreden zu führen.
Doch, ich glaube, da ist gerade der Fehler, dass sich in den Bezirksparlamenten und in den politischen Strukturen unterhalb dieser großen öffentlichkeitswirksamen Politik leider viel durch Erben und Pöstchen und Posten und quasi jemand, der seine Eltern schon 40 Jahre in der Partei hat, gut dort platzieren kann, weil das halt so eine Art Erbrecht da sich manchmal durchsetzt, außer man bringt einen großen Einfluss mit. Ich glaube, da ist auch ein Fehler, dass viele, die da mitmachen, sich nicht den Gedanken machen, wie geht's weiter? Wie passiert diese Politik wirklich? Ich glaube, diese Fähigkeiten, von denen du sprichst, sich öffentlichkeitswirksam darzustellen, gut mit Presse zu reden, gute Meinung zu verfassen, klare Meinung zu verfassen, auch in einem Streit noch gut auszusehen, glaube ich, das sind alles Fähigkeiten, die müsste selbst der Kommunalpolitiker drauf haben. Sonst gehört er da nicht hin.
Ja, aber natürlich weniger ausgeprägt. Das ist quasi wie Fußball-Bundesliga.
Ja,
auch in der vierten Liga musst du ein bisschen den Ball hochhalten können, aber du schießt nicht so wie Ronaldo 20 Mal oben rechts ins Eck.
Ja. Ja. Kommen wir zu einem anderen Politikverdrossenheitsbereich. Also auf meiner Liste steht ein Thema, das jetzt wahrscheinlich schon durch ist und was viele schon vergessen haben. Ich würde es gerne nochmal aufwärmen, und zwar die Causa Maaßen. Unglaublicher, also der Chef des Verfassungsschutzes muss gehen. Er hat sich zu sehr in die Öffentlichkeit gedrängt, aus meiner Sicht, das sage ich jetzt mal. Es ging ja um diese informative Arbeit Richtung AfD. Er soll da wohl Leute informiert haben, dass dort eine Überwachung stattfinden soll oder wird. Wissen wir alle nicht, ob das so ist. Ich glaube auch, die Leute, die das behaupten, wissen das immer nicht ganz genau. Aber sagen wir mal, es war so, der Mann musste weg. Und ich will gar nicht diese Causa, dass er weg musste, jetzt mal so bearbeiten, sondern wie hat die Politik sich dazu verhalten? Wieder hat sich die GroKo in einem unsäglichen, ja, man kann sagen, wie in einem Stil einer Kneipenschlägerei, hat man sich da verbal miteinander bekämpft, obwohl man völlig, ich weiß gar nicht, ob die noch im Kopf hatten, dass sie als Koalition dieses Land nach außen vertreten. Also ja. wenn der Chef eines Nachrichtendienstes außer Dienst gestellt wird, dann hat das auch Wirkung aufs Ausland. Und da gebärt man sich nicht in sämtlichen Talkshows, als würde man sich gleich gegenseitig verhauen. Und schon mal gar nicht als Teil von zwei Regierungsparteien. Also, wie man sich da verhalten hat, war unsäglich. Er musste weg. Okay.
Was mich halt auch immer total nervt, das ist jetzt nicht nur bei dem Maaßen-Fall, dass wenn irgendwo, und es sind halt immer Probleme, die nur auftauchen, es wird nie im Beifall geklatscht, dass irgendwas Tolles gemacht wurde, genauso wie bei den Nachrichten. Es wird immer über das Negative natürlich berichtet. Ja. Und wenn irgendwas ist, dann stürzt sich eine Opposition sofort drauf. Und das Einzige, was immer gleich zu hören ist, in dem Fall, Frau Merkel muss weg und sie muss abdanken und sie muss abtreten. Oder ja. Der Minister muss weg oder der Minister muss weg. Diese Lösung finde ich immer, ist mir immer
zu einfach,
zu banal.
Ja.
Erstmal muss ich gucken, ist er wirklich so alleine daran schuld, dass ich fordern kann, dass er seine Dienstausübung, dass er da wirklich großen Mist gebaut hat,
ja.
dass ich
ja.
da verlangen kann, dass dieser Mann, und das ist auch ein Mensch, ein Familienvater oder weiß ich was, der gut verdient, aber ist es wirklich gerechtfertigt, dass man immer sofort gleich das auch an Pranger stellt? Das ist auch gleich immer so eine Sache, wo so.
Vor allen Dingen ist es eine Lösung. Ich erkenne immer dieses Kopfabprinzip nicht, wenn es keine Lösung darstellt. Also natürlich, du bringst gerne die Fußballmetapher oder den Fußballvergleich. Natürlich ist es immer eine leichte Lösung, den Trainer zu feuern. Natürlich. Ja. Aber es ist nicht immer der Sinn und es ist keine Garantie, dass sich etwas verbessert. Also in der Causa Maaßen muss man sagen, die Politiker, man muss es den Leuten vielleicht, die in dem Bereich nicht sind, erklären, Maaßen ist ein Beamter. Man konnte ihn nicht feuern. Man musste ihn in einem gewissen Bereich innerhalb seiner Ebene unterbringen. Und als man dann unglücklich war natürlich, dass er plötzlich ins Innenministerium sollte, mit Sicherheitsaufgaben wieder in einem Bereich, wo er nicht hingehörte. Aber
wo denn sonst hin? Ich finde es ja auch immer unglaubwürdig, wenn jemand über mehrere Jahrzehnte Ministerposten bekleidet und erst ist er Minister für Soziales, dann Minister für Finanzen, dann ist er im Verteidigungsministerium. Ja, also eigentlich ist so ein Ministerposten, das ist die Spitze des Eisbergs, wo man sich spezialisieren muss auf eine Sache und anscheinend.
Aber selten fachlich in die Tiefe. Also ich sag mal,
aber wenn ich da mich um Gesetze und so kümmern muss,
ja.
Da muss ich ganz schön in die Tiefe gehen, wenn ich
Gesetze
und mit Gewerkschaften und sonst was alles verhandle.
Ja.
Da muss ich da wirklich eine Ahnung von haben.
Wäre schön, aber die haben alle noch ihre Staatssekretäre und ihre Ausschüsse und ihre, also die haben ja Fachleute in ihrem Hintergrund. Letztendlich kommt das oft zutage beim Minister, was du sagst. Er ist die Rampensau, er muss den Quatsch verkünden und er muss so aussehen, als stünde er dahinter. Das wäre, natürlich wäre fachlich Kenntnis kein Negativpunkt. Da gebe ich dir völlig recht.
Ja.
Ich hätte gar kein Problem, wenn derjenige sich auskennt. Aber du siehst ja, auskennen ist leider keine Rettung für gut machen. Ich glaube, das wäre nicht der größte Punkt, den es haben müsste, weil die politische Arbeit von dem Minister, die ja oft in dem Bereich sind ja oft Juristen oder irgendwelche Wirtschaftsstudierten.
Das sind alles zu 90% Juristen.
Ja, und deshalb.
Das kann aber auch die Politikverdrossenheit sein, weil dann viele denken, derjenige, der hat noch nie an der Basis gearbeitet.
Ja.
Der ist so, du willst ein Busunternehmen leiten und der Chef vom Busunternehmen
hat keinen Führerschein.
Hat Jura studiert und wird jetzt auf diesen Posten gesetzt und soll den Busfahrern jetzt sagen, wie sie ihre Dienstpläne oder wie sie ihren Dienst zu erfüllen haben.
Ja.
Das ist in den unteren Ebenen, kommt das nicht gut an eventuell.
Nein, und da ist eben der Punkt und das ist das Nächste, was Politikverdrossenheit darstellt oder erzeugt, glaube ich. Wir haben uns jetzt seit 1955 in einem Bereich gearbeitet. Wir haben Berufspolitiker. Das muss man sich mal klar sein. Das sind Menschen, die selten einen Job praktisch ausgeübt haben. Im Bundestag sitzen Menschen, die seit ihrer Zeit bei der Jungen, und jetzt kann man einsetzen, was man will, Union, den jungen Liberalen, was auch immer, wo sie waren, seitdem Politik machen, dazwischen irgendwann studiert haben.
Als Teenies anfangen quasi
genau.
schon.
Die machen nichts anderes und die sind manchmal, die sollen Entscheidungen über einen Bereich treffen, wo, also die Zeiten.
Wo sie keine Lebenserfahrung drin haben.
Genau. Die Zeiten, wo Norbert Blüm Arbeitsminister war, aber selber mal bei Opel am Band stand, die sind vorbei. Diese Leute, die Kaste von Politikern, die jetzt kommt, wird im Social Media genial sein, weil sie das lernt, das ist mein Außenbild. Die lassen sich mittlerweile, also ich glaube nicht, dass ein Herbert Wehner oder ein Franz Josef Strauß jeden Medienberater hatte. Ich glaube, die Leute kannten sowas gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Beruf existiert hat. Ich glaube, also die haben das gesprochen, was sie gedacht haben. Das war nicht immer gut, aber es war wenigstens echt und die Leute haben es verstanden. Waren jetzt zwei schlechte Beispiele, mit Franz Josef Strauß ist sicher nicht das beste Beispiel, aber auch ein Helmut Schmidt. Ein Helmut Schmidt hat immer geredet, ein bisschen wie ihm die Schnauze gewachsen ist. Der hatte keine Medienberater. Der hat vielleicht mal einen Staatssekretär gehabt, der gesagt hat, Helmut, anders bitte. Das wird schon passiert sein.
Irgendwelche Pressesprecher.
Genau, die gab es immer. Die gab es immer. Aber ich glaube, selbst die Politiker haben am Ende gewusst, ich stehe vor dieser Kamera und ich sage das rein und es muss meinem Verantwortungsbereich entsprechen. Und da auch, wir haben also eine Kaste von Berufspolitikern. Nächster Punkt der Politikverdrossenheit. Also warum muss das denn so ein ungeschriebenes Gesetz sein, dass die Leute nach ihrem Studium da landen, meine Fresse? Warum sollen die nicht mal gearbeitet haben? Und ich meine,
kommt besser bei den Leuten an, also bei den Bürgern, die Leute dann wählen.
Und ich meine keine Scheintätigkeit bei irgendeiner Sozietät mal als Rechtsanwalt wie Herr Schröder, der angeblich bei irgendeiner Rechtsanwaltskanzlei war. Wen hat er denn mal vertreten? Hat er mal vor Gericht gestanden? Ich weiß davon nichts, ja?
Ja, oder halt das Gegenbeispiel, die Leute, wo man sich sagt, wie viele Stunden hat bei denen der Tag? Die sitzen in 10 Aufsichtsräten drin, haben eine Anwaltskanzlei oder noch diese und jene Firmen.
Ja,
und dann sind sie noch Politiker. Wie schaffen die das alles?
Gut, ich sag mal, die Berliner Politiker, wir haben Abgeordnetenhaus, das ist, glaube ich, Freizeitpolitiker. Ich glaube, die haben 3 Sitzungstage. Also ich glaube, die haben durchaus noch die Zeit, einen Job zu machen.
Ja, aber es kommt halt auch drauf an, wie es rüberkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich da auch mich reinhänge, dann muss ich mich halt auch entscheiden, bin ich Politiker oder bin ich dann, wenn jemand ein Familienunternehmen leitet, der soll sein Familienunternehmen nicht in den Wind schießen, um dann zu sagen, hoffentlich werde ich gewählt. Nein, klar, hoffentlich kommen auch in der Politik die intelligentesten und fähigsten Leute oben an, um uns als Bürger zu vertreten. Aber es ist schon manchmal die Frage, und das kommt halt bei den Bürgern auch nicht gut an, die haben 3, 4, 5 Jobs, haben dann noch eine Aufsichtsratstätigkeit, wo man nicht genau weiß,
woraus besteht die?
Da müssen sie, was macht der Aufsichtsrat vom BER, was haben die geleistet und welche Entscheidungen haben die getroffen und waren die richtig? Und dafür kriegen die eine Menge Kohle.
Ja, ja.
Zusätzlich für so ein gefühlt, weil bei den Leuten kommt nicht an, was macht man denn da als Aufsichtsrat?
Genau.
Und dann die Summen, die man dann aber hört, was man so dafür verdient.
Und ich finde, genau in so einem Punkt ist auch nicht immer die Ausrede gültig zu sagen, naja, die Tätigkeiten von so einem Aufsichtsrat, die kann man ja da und da nachlesen. Nein, diese ganzen Sachen bestehen zum großen Teil aus Zahlungen, aus Unterstützung durch Steuergelder. Das heißt, jeder Bürger in Deutschland, der steuerpflichtig ist, nimmt daran teil. Also wäre es nicht zu viel verlangt, auch mal die Tätigkeit darzustellen, was sie machen. Oder zumindest in so einem Bereich, wenn etwas richtig in den Bach geht, wie der BER, viel strapaziertes Thema, aber es ist als Beispiel nur ganz kurz mal sehr gut anbringbar, weil wenn der BER nicht eröffnet, wie die Fristen es sagen, dann kann man sich doch mal hinstellen und sagen, ja, aber wir als Aufsichtsrat, wir als Vorstand, wir als haben das und das probiert, es ist an der und der Stelle gehapert. Es wird immer nur gesagt, so dieses
damit würde man sich ja selber in die Schusslinie bringen.
Ja, ist doch egal, aber das wäre Verantwortungsübernahme. Das könnten die Leute aber verstehen. Wenn die Leute, wenn man jemanden.
Es ist doch aber bequemer, sich nicht hinzustellen und trotzdem weiter.
Und sich von irgendeinem Berater einen schönen Satz zurechtlegen zu lassen und dann so merkwürdige, visionäre Zukunftsaussichten anzubringen, die immer so komisch klingen, wo schon jeder sich drüber totlacht. Gut, ich habe noch 2 Punkte ich habe nämlich die Uhr so ein bisschen im Blick. Nächster Punkt wäre Angela Merkel. Eventueller Nachfolger? Fragezeichen. Die Leute wissen nicht, und ich habe damit auch gemerkt, dass das ein Loch ist, was so völlig in einem freien Raum schwebt. Große Kultur innerhalb der vieler Parteien, dass hinter dem großen Vorsitzenden, da klingt jetzt, als würden wir über Nordkorea sprechen, dass hinter dem großen Parteivorsitzenden ein Machtvakuum entsteht. Und das ist immer sehr brachial, weil diese Partei erstmal bei Abdankung in ein Loch fällt. Und genau bei Angela Merkel, schon kultiviert durch Helmut Kohl. Helmut Kohl hat schon bei sich kultiviert, Gegner um sich herum wegzubeißen. und hat hinter sich ein Loch.
Anders kommst du nicht da nach oben.
Ja, sehe ich ein. Aber ich muss doch sukzessive Nachfolger aufbauen. Und ich sage mal, wenn ich jetzt anfange, wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, wenn Angela Merkel nach dieser Legislatur den Hut nehmen sollte, wird sie die politische Landschaft in eine Achterbahnfahrt verwandeln, weil weder die SPD in ihrem Spitzenpersonal momentan einen adäquat wählbaren, also wie sollte denn aus der SPD ein Bundeskanzler kommen? Die müssen nicht mehr ihre Wahlergebnisse ansehen. Die liegen bei 13% nach aktuellen Umfragen. Die können keinen Bundeskanzler stellen, auch wenn sie es gerne wollten. Und
Versuch war ja auch nicht besonders.
Der war nicht sonderlich hilfreich.
Ne? Warum? Also, wobei man ja auch noch sagen muss, aus meiner Sicht haben sie eine kluge Entscheidung getroffen, jemand mit Martin Schulz da in den Ring zu werfen. Der war nicht durch andere Sachen so verbrannt wie andere Politiker, die natürlich schon in irgendwelchen Bundesländern sich einen Namen gemacht haben, positiv wie negativ. Ja. Alle haben sich schon sowieso drauf eingeschossen, wussten, wo die Schwachpunkte sind. Ja. Und auf einmal kommt die SPD und wirft da so ein für die Bürger ein Nobody ins Rennen, der aber eigentlich sich, wo sie auch dann mit Werbung gemacht haben, der sich ja in Europa schon einen Namen gemacht hat.
Ja,
aber sind ja damit ganz, ganz rigoros, grandios gescheitert. Ja,
man hätte natürlich auch mal, also egal wie man es bindet, also die 100%ige Zustimmung, die sah für ihn, also da ist es komplett unglaubwürdig, wenn ein Parteivorsitzender in einer Partei keinen Gegner hat. Also das ist komplett unnatürlich. Und die Leute haben auch das wieder erspürt, aber nicht kommuniziert.
Das haben sie in der DDR aber auch geschafft.
Ja.
Honecker.
Ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Herr Schulz gerade glücklich über deinen Ausspruch
ist. Wer denn Honeckers Nachfolger? Hatte er denn schon einen Zögling?
Krenz, Egon Krenz.
Hat er den selber?
Ja, die wohnt so.
Ja, das wie war auch
klar,
immer.
Es wäre klar, dass der hatte so dieses Alter dazu. Aber egal. Also bei Martin Schulz muss man sagen, mehrere Sachen schiefgegangen. Martin Schulz hat sich sehr darauf, hat immer wieder seine Europaposition sehr stark in seinen Wahlkampf eingebunden. Klar, da kannte er sich mit aus. Aber da fragt sich natürlich jeder, die Bundesbürger hier, die wählen eine regionale Politik. Eine überschaubare Politik, die interessiert das große Europa, dieses große Europa leider herzlich wenig. Das war, glaube ich, ein großer taktischer Fehler. Und ein weiterer Fehler war, dass Martin Schulz immer gern über die Krankenschwester so als Bild sprach, als Bild für den Arbeiter. Er wollte so dieses Arbeiterprinzip der SPD wieder einbringen. Aber jeder wusste, Herr Schulz ist Einkommensmillionär.
Ja.
Er hat im Laufe dieser Zeit in der EU ein wirklich gutes Geld verdient, sogar mehr als Angela Merkel. Man muss mal auch sehen, er liegt über dem Gehalt von Angela Merkel und hat hervorragendes Geld verdient und sich aus so einer Position dann plötzlich immer so verständnisvoll Richtung Krankenschwester zu zeigen, wirkt wieder mal unglaubwürdig. Da muss man gut sein, um sich auf dieses Niveau anzupassen. Und dann hat man es halbherzig probiert mit irgendwie der ehemalige Buchhändler aus Würselen und so weiter. Mhm. Da hat man so probiert, so eine arbeitermäßige
Vergangenheit
zu schaffen, ihn so als Bild darzustellen. Also Tatsache ist eins. Es gibt leider in den Parteien, also in der CDU erst recht nicht, man muss ja mal von der Regierungspartei CDU erstmal ausgehen bis jetzt, noch ist das die Partei mit den meisten Prozenten auf sich vereint, die wird also den Bundeskanzler in den meisten Fällen stellen. Es gibt keinen Nachfolger.
Ja, aber
soll Herr Spahn das machen?
Ich habe jetzt schon genauso Angst. Genauso wie der Martin Schulz jetzt aus dem Hut gezaubert worden ist, wird es irgendjemand geben, wenn Angela sagt, nee, sie macht nicht mehr.
Ich habe jetzt schon Angst, wer das sein wird, wenn Frau Karrenbauer da Tatsache einsteigt, habe ich jetzt schon Angst.
Ja,
also die gut, ist aber, garantiert kein Weg und das kann es auch nicht sein.
Aber auch von den anderen Parteien her gibt es, wir werden hier gerade beobachtet,
ja.
Von den anderen Parteien gibt es eigentlich auch keine wirklichen Favoriten, weil irgendwie ist jeder schon verbrannt.
Ja.
Und was ich halt auch immer so ein bisschen unglaubwürdig finde, jetzt sind sie beide in der GroKo, in der Koalition und müssen dann, stehen dann auch gegen die Opposition und verteidigen sich beide zusammen, wenn sie irgendwo vorne stehen. Und dann geht es wieder irgendwann in den Wahlkampf und sollen eine Zeit lang zusammenstehen,
hm, eine dann Meinung Duelle bilden, reden.
Und dann machen sie, sollen sie sich duellieren.
Ja, ja.
Das ist irgendwie schwer. Gut,
das könnte zu man noch, da könnte man noch sagen, ist politischer Alltag, das müssen die nun mal haben. Aber das ist auch klar, immer noch haben die Einzelziele ihrer Parteien. Das ist völlig normal. Also da würde ich noch sagen, das frustriert keinen Wähler. Hm. Aber kommen wir mal auf.
Ja, aber es kommt halt irgendwann auch unglaubwürdig rüber.
Ja.
Wenn sie in der ersten Minute stehen sie da und müssen, was sie gerade zusammen als Koalition vereinbart haben, mhm, gegen die Opposition und durchgebracht haben gegen die Opposition und wir und ja.
Ja.
Und am Abend gehen sie dann in die Wahlkampfdinger und dann der Sigmar gegen die Angela und weiß ich wie.
Also ich kann jeden, der Berlin besucht und es ist gerade keine Parlamentspause, dem kann ich empfehlen, er soll doch mal am Schiffbauerdamm in die ständige Vertretung gehen. Das ist ein Lokal. Und wenn man da so gegen 18.30 Uhr, 19.30 Uhr da, kein sehr billiges Lokal leider, wenn man da mal einen Kölsch genießt und adäquat was isst und sich da im Gastraum umsieht, da wird man noch den einen oder anderen Politiker sehen. Und es wird einem passieren, dass man völlig ungleiche Paarungen da miteinander sehr nett lachend, sehr nett diskutierend sieht. Da sitzt auch mal der FDP-Politiker mit dem von der Linken gegenüber und die haben unglaublichen Spaß miteinander.
Ja, warum denn nicht? Das sind genauso, Menschen,
natürlich,
genauso
die können sich mögen
wie du und ich. Bei uns in der Berufsgruppe gibt es auch alle.
Die sollen sich auch nicht verhauen. Verstehe mich nicht falsch. Ich meine bloß, dass die Erfahrung, und das ist, was du jetzt sagst, das sollte den meisten Leuten mal in den Kopf gehen, am Ende sind es Menschen. Also auch diese Politiker, die haben Beruf, ne, den machen sie nicht immer gut und nicht immer schlecht, aber ich meine bloß, dass diese Vorgänge vorkommen.
Wo ich gerne früher mal dabei gewesen wäre, die beiden Brüder Vogel.
Ja.
Ne? Einer SPD, einer CDU.
Wie muss das beim Weihnachtsessen aussehen?
Genau, ja? Das habe ich mir auch gedacht.
Ja, wie haben die da gesessen und haben sich unterhalten? Oder die, aber ich glaube auch da, du weißt ja oft, es gibt ja manchmal so eine Vereinbarung, so eine Agreements aus meiner alten Tätigkeit, weiß ich auch, dass wenn du in gewissen Gruppen zusammenkommst, hast du oft Kollegen um dich herum und dann gibt es ganz oft so den Ausspruch, nichts Berufliches. Und dann fällt das aus. Und ich glaube auch, in so einer Familie hat man dann so ein Agreement, wo man sagt, Leute, wisst ihr, wir haben das ein paar Mal probiert, wir lassen das weg. Jetzt ist Familie und das lassen wir mal raus. Dass die sich im intimen Kreis vielleicht die beiden untereinander mal vielleicht, sei mal nur dahingestellt, vielleicht war man sich in den Zielen gar nicht so uneins. Es kann ja auch sein, dass Hans-Jochen Vogel ein verhältnismäßig innerhalb der Partei im rechten Flügel war und der...
Genau, ja, ja.
Ich weiß gar nicht, wie der CDU, also jedenfalls der in der CDU verhältnismäßig linksflügeliger CDU-Politiker war, dann wären die sich ja an den Zielen nicht ganz entfernt gewesen. Also vielleicht hat es auch so eine Natur gegeben, warum auch immer.
Es war ja nicht gerade ein Linksradikaler und ein Rechtsradikaler.
Nein, eben. Und deswegen meine ich, es kann da auch Themenüberschneidung gemacht haben. Letzter Punkt auf meiner Liste.
Ich hätte mal noch eine Frage.
Ja, erzähl.
Und zwar, ob du der Meinung bist, ob Politikverdrossenheit auch vorgebeugt werden kann, wenn es so wie in anderen Ländern oder wenigstens abgemindert werden kann, wenn es so wie in anderen Ländern wäre, wo eine Wahlpflicht besteht, wo man sogar auch unter Strafe gestellt ist, dass wenn man nicht zur Wahl erscheint.
Nein. Ich glaube, dass die große politische Freiheit, die wir haben, nicht nur in der Wahl besteht, wen wir wählen, sondern ob überhaupt. Ich halte überhaupt nichts von irgendwelchen Pflichtwahlen. Mhm. Im Gegenteil, eine Meinungsfreiheit heißt doch immer die Freiheit, eine abzugeben. Und die Freiheit, die.
Du kannst ja immer noch ungültig machen, die Stimme.
Ja, natürlich.
Das kontrolliert ja da keiner. Aber nein. Wenigstens, dass man dann auch Leute zur Wahl hinbekommt und sagt, und die dann sagen, ja, okay, naja, eigentlich wäre ich lieber ins Freibad gegangen, aber okay, ich muss da noch kurz hin, dann mache ich da mein Kreuzchen. Naja. Und das ist das eigentlich. Und dann, die Leute würden ja dann trotzdem wenigstens die Partei wählen, die ihnen am ehesten noch zusagt. Oder auf jeden Fall nicht die Partei wählen, die sie nicht mögen.
Ich sag eins, in Bezug auf Wahlen habe ich gewisse Vorstellungen. Und zwar meine Vorstellung von politischen Wahlen ist, ich möchte Wahlrecht, nicht Pflicht. Das möchte ich wirklich. Ich möchte, dass jemand die Möglichkeit hat, ich möchte nicht, das soll ihm freistehen. Und ich möchte bis auf die nächsten 10.000 Jahre, egal was der Regenwald dazu sagt, ich möchte Wahlzettel auf einem Papier. Hm. Ich möchte keine Computer da stehen haben. Ich möchte alles nicht, was ich möchte, ich finde die
Wahl. Lochkarten?
Nein, bitte nicht. Keine Ballots. Der Witz ist ausgelebt, glaube ich. Ja. Den haben selbst die Amis jetzt weggelassen. Das ist auch so unsäglich gewesen. Nein, aber ich möchte wirklich, wie wir haben, ich möchte in den nächsten 100 Jahren noch bitte in eine Wahlkabine, die aufgeklappt wird, gehen. Ich möchte da einen Papierzettel vorfinden. Gerne umweltgerechtes Altpapier. Und ich möchte da diesen hässlichen roten Buntstift haben, wo ich mein Kreuzchen mitmache. Ja. Ich möchte einfach, dass die Sachen erkennbar sind, was da passiert. Und ich glaube, die Wahl...
Buntstift wäre nicht dokumentenecht.
Ja, von mir aus dokumentenecht, von mir aus kann dann Edding liegen. Der Punkt ist, was ich glaube, dass unser System und die Wahlhelfer, die da sitzen, die sich ja oft aus allen möglichen Parteien rekrutieren, genau dafür sorgt, dass die Überwachung von Manipulationen genau deshalb so gut ist, weil da sich so viele Interessen in einem Wahllokal zusammensetzen. Oft ist das ja wie ein kleines Parlament. Da sitzen ja oft Leute, die wo innerhalb der CDU, der SPD, innerhalb von öffentlichen Betrieben gefragt wurde, wer da als Wahlhelfer mitagieren möchte.
Kann jeder.
Kann jeder, genau. Kann
jeder x-beliebige 18, ab 18 Jahren, ab 18, genau, kann dort sich freiwillig melden, ehrenamtlich.
Genau. Und das ist eins der manipulationsfreiesten Systeme, die wir haben. Und ich möchte das gerne erhalten sehen, weil es so gut funktioniert und alles andere, Computertechnik und so weiter, würde nur Manipulationsöffnungen erzeugen, die völlig unnötig sind.
Ja. Also
die auch bisher funktionieren.
Ich kann auch nur sagen, die Leute sollen sich da auch ruhig mal freiwillig melden. Ich habe das auch schon mit meiner Frau ein paar Mal gemacht. Hm. Wir waren Wahlhelfer und Wahlvorstand. Es ist eine sehr interessante Sache. Es macht Spaß.
Ja, der Sonntag ist weg, aber okay.
Ja.
Ja, aber man soll es mal gemacht haben.
Im Fernsehen läuft sowieso nur das Wahlprogramm.
Genau, da läuft auch nichts anderes. Genau. Ne? Also man hat es dann vor Ort. Kommen wir zum letzten Punkt heute. Vergleich zu anderen Ländern ist meine Notiz. Und zwar, Politikverdrossenheit hat immer damit zu tun, man wählt ja immer in die Zukunft. Also wenn ich heute ein Kreuz mache, dann wähle ich für die nächsten 4 Jahre. Mir fehlt ein bisschen, also jedenfalls ist das meine Empfindung, ich habe das Gefühl, dass Politiker ihr Programm nur noch für 4 Jahre verantworten, nämlich für die Legislatur. Mir fehlt ein bisschen eine Langzeitvision, auch wenn Helmut Schmidt mit gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, aber mir fehlen Langzeitziele. Mir fehlt, dass sich etwas entwickelt wird, was in 20 Jahren noch Bestand hat, wo man sagt, wir tun heute etwas, wir setzen heute einen Anker dafür, dass wir in 25 Jahren noch konkurrenzfähig sind oder was auch immer. Und daran fehlt es mir. Und ich sag mal nur mal so ein blödes Beispiel. Ich glaube, auch das ist ja eine politische Entscheidung. Muss man ja sehen, Kommunikation ist letztendlich immer Politik. Die Niederlande machen jetzt mit an der 5G-Versteigerung. Das heißt, sie werden Funkstandard, der oberhalb von unserem jetzigen Funkstandard liegt, einfach mal einführen. Das bestimmen die so einfach. Wir haben drumherum, sicher, jetzt gleiten wir ab in die Digitalisierung, will das gar nicht zu weit führen. Rumänien und Bulgarien haben Gigabit-Netzwerke im Internetbereich. Wir sind ein Entwicklungsland hinter Bulgarien und Rumänien im Internetbereich. Wir haben die Digitalisierung verschlafen. Wir haben unser Rentenkonzept, sei sicher überprüfungswürdig. Ich sage nicht, dass man alles ändern muss, aber der Generationenvertrag, wenn es denn stimmt, dass der nicht funktioniert, warum überprüft man dann nicht?
Also
Hartz IV. Ist Hartz IV wirklich so sinnvoll, wie es vor 12, 15 Jahren erdacht wurde? Kann man so eine Sache nicht auf den Prüfstand stellen? Kann man sich nicht hinstellen und sagen, war ein Fehler. Jetzt kommt plötzlich unser Berliner regierender Bürgermeister Müller plötzlich als großer Hartz-IV-Gegner aus der Ecke und generiert sich da in der Bundespartei und sagt plötzlich, Hartz-IV ist ein Fehler, es muss ab. Jetzt, oder auch Martin Schulz hat teilweise von Hartz-IV-Abschaffung gesprochen. Eine Sache, die seine Partei eingeführt hat.
Gut, da kann man ja auch begründen, wenn man erkennt, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat oder irgendwas, dann muss man natürlich auch korrigieren können.
Dann will ich, dass man es sagt. Dann genau. Will ich, dass man sich hinstellt und sagt, wir haben richtig. Das jetzt, das ist ja auch eine Erfahrung. Wir können ja auch nicht, man kann doch nicht alles voraussehen. Würde keiner Partei einen Vorwurf machen, wenn sie sich hinstellt und sagt, okay, wir haben jetzt so und so viele Jahre Hartz IV, wir haben das probiert. Die Entwicklungen haben wir nicht vorausgesehen. Also die Randentwicklung, wir haben so und so geplant, aber es hat sich anders entwickelt, wie wir es erhofft haben. Dann dreht man an dem Rad neu und dann macht man sich den Gedanken, weil er sagt, wir haben jetzt die und die Erfahrung gemacht und dann jetzt entwickeln wir ein System aus unseren jetzigen Erfahrungen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber genau daran fehlt es mir zu sagen, also so
Manchmal fehlt also auch der Mut, gewisse Entscheidungen zu treffen und mal wirklich, so wie die Amerikaner, think big, mal groß denken und mal wirklich was zu riskieren. Und manchmal nicht nur ein kleines Schräubchen zu drehen, sondern bei manchen Sachen mal wirklich auf den Tisch zu hauen und sagen, so, jetzt hören wir damit mal auf, wir machen das jetzt genau so. Wir führen jetzt irgendwie eine 5G-Standard ein. Ja. Wir wollen hier, dass wir ein Technologiestandard werden. Wir wollen, dass wir unsere Firmen voranbringen. Aber wir leisten nichts dazu, dass wir auch in der Welt als Marktführer dann gesehen werden können. Wenn man eine andere.
Konkurrenzfähig. Ich sage immer konkurrenzfähig. Ja. Mir geht es gar nicht um Marktführerschaft, um oben sein. Das ist so ein Ding, das hat man immer wieder, aber mir geht es einfach darum, wir verlieren unsere Konkurrenzfähigkeit. Wir haben mit der Digitalisierung und so ins Hintertreffen gebaut. Wir haben mit so vielen Sachen und wie du sagst, diese Entscheidung zu sagen, wir treffen jetzt einfach eine. Und die wäre sogar möglich. Ich sage jetzt mal so, wenn wir die Glasfaservernetzung in Deutschland für die Digitalisierung bräuchten, und die brauchen wir, das wissen wir heute, dann müssen wir uns einfach nur hinstellen und sagen, hört mal zu, liebe Freunde, wir schießen jetzt Glasfaserleitungen durch die Wasserrohre. Wasser ist auch eine Staatsbetriebsgeschichte, jedenfalls zu gewissen Anteilen. Das würde ich als Staat verfügen, wo ich sage, ob sich die Leitungsquerschnitte im Wasserbereich um 1 oder 2% verringern. Wir haben eine gute Versorgung, macht nichts aus. Und da Wasser in jedes Haus führt, würde Glasfaser in jedes Haus führen. Da gibt es Systeme für, die gibt es schon. Und ich sage mal, von heute abgerechnet 5 Jahre und die Digitalisierung wäre Geschichte.
Ja.
Und aber wir haben diesen, du sagst dieses Ding, du hast jetzt so einen schönen Anhang, vielleicht machen wir mal eine USA-Sendung. Der Punkt ist, dieser Punkt zu sagen, Großdenken einfach mal durchziehen. Wir haben aber auch eine hohe politische Kultur, wir haben auch eine hohe Oppositionskultur. Das wäre sicher nicht einfach, aber man muss an so einem Punkt einen Ansatz finden und sagen, wir kämpfen uns durch.
Ja, es ist halt zum Glück nicht so wie in China, wo wenn in China eine Regierung sagt, wir bauen jetzt hier einen Staudamm, dann wird da ein Staudamm gebaut und egal, ob da 5 Völker dann umgesiedelt werden müssen, obdachlos werden, heimatlos werden, das interessiert da keinen. Das ist zum Glück bei uns nicht so, aber bei uns sind wiederum viel zu viele Kleinigkeiten, in die wir uns verstricken, Rechtsvorschriften, die sowas wie so ein BER denn unmöglich machen fast oder eine Bahnstrecke hier durch den Süden Berlins zum BER hin, die seit 20 Jahren geplant wird, wo sie sich dann auch drum streiten, teilweise ja auch berechtigt, ob eine Tunnellösung oder nicht. Aber dass dann einfach mal gesagt wird, auch von Politikerseite, wir machen das jetzt dann einfach so, so oder so. Irgendjemandem wird es nicht gefallen, das ist klar.
Normal.
Oder halt auch Verkehrskonzepte mal wirklich durchzuziehen. Wir haben sowas Tolles entwickelt wie ein Transrapid, haben da viel Geld reingesteckt.
Fährt und überall, nur nicht bei uns.
Und dann hat kein Politiker den Arsch in der Hose zu sagen, wir ziehen das jetzt mal durch, so ein Transrapid, da haben wir viel mehr Grünfläche unten drunter, als wenn wir eine Eisenbahntrasse legen.
Ja.
Da wird alles versiegelt. Also ist doch auch viel hübscher in der Landschaft dann anzusehen, wenn da so eine Transrapidstrecke ist. Der fährt noch mit einer höheren Geschwindigkeit. Und was ist? Die Chinesen haben es.
In Shanghai fährt er, ne?
Ja, genau. Die gucken sich die Technologien von anderen Ländern ab.
Ja.
Da fährt, glaube ich, auch so eine abgekupferte TGW-Variante.
Ne? Ja.
Und die ziehen das dann wenigstens durch.
Ja, also Tatsache ist, wir sehen, wir haben da noch viel Ansatz und in Sachen der Politikverdrossenheit, glaube ich, gibt es viel zu arbeiten, nicht von unserer Seite. Die Politiker könnten da viel gegen tun, gegen Politikverdrossenheit, wenn sie sich an gewisse Sachen halten würden. Wenn wir heute zusammenfassen, wir haben festgestellt, die Leute verstehen die Politik nicht. Das ist ein Punkt, was wir rausgearbeitet haben. Wir haben festgestellt, wenn die Politiker ihre Ziele erklären würden, würden sie vielleicht Anhänger finden. Vielleicht wäre das Kreuz gar nicht mehr so uneindeutig. Vielleicht würden die Leute sagen, na gut, wenn die da und dahin wollen, damit kann ich leben. Deshalb würde ich sie wählen. Ist eine Idee. Wir haben festgestellt, Berufspolitiker sind auch nicht das, was die Leute unbedingt als erstes sehen wollen. Da sind sie... Die Außendarstellung fragwürdig bei einigen Politikern. Stellen Sie sich die Frage, wie kommt mein Handeln außen an? Also sind Sie so weit weg vom Thema, dass Sie sich nicht darüber Gedanken machen, wie es bei den Bürgern ankommt, was Sie tun, was wichtig wäre, darüber nachzudenken, was passiert da überhaupt? Ja, die fehlende Nachfolge von Angela Merkel, wieder auch so ein Thema, was wir rausgearbeitet haben. Der unsägliche Umgang mit der GroKo. Also nur die Punkte und ich habe jetzt nicht mal alle zusammengefasst, die wir heute besprochen haben, aber wenn man diese Mischung der Themen sieht, dann würde ich mal eins zusammenfassend sagen, Politikverdrossenheit ist nicht unverständlich.
Nein, absolut nicht.
Am Ende kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, man muss auch mal für die Leute Verständnis haben, die an so einem Punkt sagen, Politik juckt mich nicht mehr. Und das ist der Punkt.
Das ist die Aufgabe der Politiker, daran zu arbeiten, dass das nicht so ist.
Genau, das ist der Punkt. Und genau das war der Grund dieser Sendung, weil uns das nämlich aufgefallen ist. Und damit schließen wir die Sendung für heute. Ich glaube, es war ganz gut. Wir sind auf eine gute Länge gekommen, die man sogar noch hören kann. 1:05.
Uiuiui.
Respekt. Hätte ich gar nicht am Anfang gedacht, dass wir uns so weit ausweiten. Ja, das war eine unterhaltsame Stunde mit mir, Markus Kuslinski, und heute mit meinem Gegenüber, Marc Domagalla. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Dazu habt ihr die Möglichkeit, unter anderem auf Instagram unter Medienlos, der Podcast, oder auch direkt bei Podigee unter Medienlos, der Podcast.podigee.io. Ja, bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss, Marc.
Tschüss, Markus.